Wie lebt man ein gutes Leben? Wie lebe ich ein gutes Leben? Ein Leben, das bedeutsam ist, ein Leben, das wichtig ist. Und über diese Frage haben sich schon viele Gedanken gemacht. Und das ist jetzt so ein kindlicher Einstieg. Und zwar, es gibt so ein Brettspiel, das heißt das Spiel des Lebens. Da geht es darum, eigentlich läuft es ziemlich über Glück. Man kommt da voran und schreitet da in diesem Brettspiel voran, bis am Schluss man quasi am Ende seines Lebens ist und dann hat der gewonnen, der das meiste Geld verdient hat. Es ist ein ziemlich schwachsinniges Spiel in dem Sinne. Zum einen macht es nicht sonderlich viel Spaß für Erwachsene, weil es hauptsächlich ein Glücksspiel ist. Zum anderen ist es doch irgendwie, ja, fragt man sich dann doch so, hä, und das war's jetzt so? Am Schluss hat der gewonnen, der das meiste Geld verdient hat. Also irgendwie kann es das nicht sein. Und deswegen ist heute Morgen die Frage, wie lebe ich eigentlich ein gutes Leben? Und über diese Frage füllen Menschen ganze Bücher und philosophieren ihr Leben lang. Und auch die Bibel hat eine Antwort dafür. Und das Thema ist so breit, ich will mich da ein bisschen beschränken auf das Buch des Predigers. Der hat sich auch Gedanken gemacht, ja, eigentlich über diese Frage hat er sich 12 Kapitel lang Gedanken gemacht. Und jetzt die Antworten, die hier jetzt kommen, das ist natürlich, ist es eine sehr komplexe Frage und es ist natürlich ein Teil, aber ich finde ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und ich finde das Buch vom Prediger sehr, sehr spannend und es hat uns wirklich viel zu sagen. Nämlich die Frage, wie lebe ich ein gutes Leben? Und der Autor von dem Buch Prediger, da heißt es im Prediger 1, Vers 1, in diesem Buch sind die Einsichten des Lehrers aufgeschrieben. Er war ein Sohn Davids und König in Jerusalem. Also die meisten gehen davon aus, dass der König Salomo dieses Buch geschrieben hat. Der Salomo wird jetzt nicht einem Namen genannt. Also andere sagen, ja, das wäre später entstanden. Darüber will ich jetzt nicht streiten. Aber man sieht, er war ein König in Israel und ein Nachkomme Davids. Und gerade weil es in der Weisheitsliteratur ist, gehe ich persönlich auch davon aus, dass der Salomo das geschrieben hat, beziehungsweise dass der Salomo der Lehrer ist. Wenn man das Buch liest, merkt man, es gibt noch so einen Redakteur, der die Worte des Lehrers zusammengefasst hat oder der die Worte des Lehrers aufgeschrieben hat. Also es gibt quasi noch so eine Person, die das ein bisschen anleitet. Genau. Hier heißt in vielen Bibeln, auch in unseren Gemeindebibeln steht das Buch des Predigers, in manchen steht Kohelet. Falls ihr euch dann fragt, so, was steht da in meiner Bibel, ist einfach der hebräische Name. Und der hebräische Name heißt eigentlich der Versammelnde. Also der hier das Buch schreibt, wird als der Versammelnde bezeichnet, der die Leute versammelt, um ihnen zu predigen. Und von daher ist Lehrer oder Prediger ganz passend. Und ihn hat jetzt die Frage bewegt, die in Vers 3 steht, der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang und was hat er davon? Also das ist seine Frage und er geht in diesen 12 Kapiteln, beleuchtet er alle möglichen Facetten des Lebens und was er selber ausprobiert hat und macht sich Gedanken und argumentiert. Und ja, seine Frage ist, was bleibt eigentlich vom Leben? Ja, der Mensch müht und plagt sich, was hat er davon? Und wenn man merkt, ja, wenn man das Buch liest, merkt man diese Frage, was bleibt von meinem Leben? Was macht mein Leben bedeutsam? Was macht es wichtig? Wie lebe ich eigentlich dieses Leben, dass ich am Ende nicht mit leeren Händen dastehe und sage, meine Güte, hätte ich es doch mal anders gelebt? Ich denke, das will keiner von uns. Jeder von uns sitzt hier und sagt, ich will ein gutes Leben führen. Ein sinnvolles Leben, ein Leben, das wirklich Gewicht hat und nicht einfach nur wie in diesem Brettspiel durch Zufall in den Wind geschossen wird und am Schluss guckt man, wie viel Geld man hat. Das Predigerbuch ist ein sehr spezielles Buch in der Bibel, weil es hat Überlegungen, die sehr einzigartig sind. Man findet in dem Buch immer wieder die Formulierung unter der Sonne. Zum Beispiel, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also seine Perspektive ist nicht in erster Linie die Ewigkeit, sondern er schaut sich das Leben hier unter der Sonne, hier auf der Erde schaut er das Leben an. Das ist seine Perspektive. Wie gesagt, schildert er in den 12 Kapiteln seine Überlegungen und man merkt, wenn man diese Kapitel liest, man muss diese Verse wirklich im Kontext betrachten und auch im Kontext des Buches, aber auch der ganzen Bibel. Weil es gibt manche Verse in diesem Buch, die lassen einen wirklich stutzen, wo man denkt, was hat dieser Vers in der Bibel zu suchen oder stimmt es überhaupt? Ich habe euch zum Beispiel zwei Beispiele mitgebracht. Da sagt er, es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man essen und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei all seiner Mühe. Naja, ist das jetzt richtig? Ist jetzt das Beste für den Menschen Essen und Trinken? Also da frage ich mich schon, also wenn es mir jemand sagen würde, würde ich sagen, nee, also da gibt es noch bessere Sachen. Aber wenn man das Buch, den Gedankengang des ganzen Buches liest, versteht man, was er sagen will. Auch zum Beispiel sagt er, die Toten aber wissen gar nichts. Naja, ist es jetzt wirklich so, dass wenn man tot ist, man nichts mehr weiß, man ausradiert ist? Nee, also die Bibel, die spricht ja klar von einem ewigen Leben, vom Leben bei Gott oder eben getrennt von Gott, aber die Bibel spricht klar davon, dass es nach dem Tod weitergeht. Und da stellt man sich schon die Frage, wieso sagt er hier, die Toten wissen gar nichts? Verlieren wir unser Gedächtnis oder was passiert dann? Naja, er meint hier, also seine Perspektive ist ja unter der Sonne. Und klar, wenn ein Mensch stirbt, kann er nichts mehr reden, kann keine Weisheiten mehr vortragen, dann ist das Leben auf dieser Erde vorbei. Von daher, wie gesagt, wenn ihr das Buch selber mal lest, will ich euch dazu ermutigen, aber auch das ganze Buch im Kontext, im Gesamten zu betrachten. Aber die Frage ist ja, wie lebe ich ein gutes Leben? Und im Kapitel 2, dann zählt der Prediger viele Bereiche auf, die er schon alles versucht hat, wo er schon Dinge getestet hat und er macht quasi den Selbstversuch und sagt, okay, ich versuche mal alles Mögliche, ne? Mal schauen, wie ich ein gutes Leben hinkriege, was bleibt mir davon? Ich will jetzt einfach mal lesen und während ich den Text lese, versucht mal darauf zu achten, welche Lebensbereiche er hier anspricht. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinem Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte, und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut sei zu tun in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meinen Mühen und das war mein Teil von all meiner Mühe. Also wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass er hier Freude und Spaß probiert hat, dass er Alkohol getrunken hat, so viel, dass er noch einen klaren Kopf behalten hat. Er hatte viele Projekte gemacht, er hatte viel besessen, er hatte Musiker sich angestellt, er hatte viele Frauen oder eben Sex hat er versucht, ob darin das Glück zu finden ist, hat Ansehen gesucht oder er hatte viel Ansehen. Und dann kommt jetzt sein Fazit im nächsten Vers. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Das ist dann sein Fazit. Es war nur ein Haschen nach Wind. Es war nichtig. Das Wort für nichtig ist ganz spannend. Im Hebräischen steht da eigentlich das Wort für Rauch. Also Rauch, wenn man ihn ansieht, sieht man, der ist nicht greifbar. Er hat eine Form und im nächsten Moment ändert sich wieder seine Form und man merkt, es ist zutiefst vergänglich. So ein Rauch, den kannst du nicht greifen, selbst wenn du mit deiner Hand reingehst und zupackst, du schaust deine Hand an und du hast nichts mehr. Und da sagt er, das Nichtig ist einfach ein Versuch, das ins Deutsche zu übersetzen, aber das eigentliche Wort ist ja, das Leben ist nur Rauch. Sobald du es versuchst zu greifen, rinnst dir durch die Finger. Es ist ein Haschen nach Wind. Du kannst den Wind nicht in einer Tupperbox einfangen und zu Hause wieder aufmachen. Da ist kein Wind drin. Und genau so ist das Leben, sagt er, du versuchst die eine Sache und machst es und dann ist wieder vorbei. Und stell dir mal vor, dass du in deinem Leben lang nach diesen Dingen strebst. Du lebst dein Leben dafür, um möglichst viel Spaß zu haben, möglichst viele verschiedene Erfahrungen zu machen, Urlaub, Haus, guten Job und so weiter. Und am Ende deines Lebens stellst du fest, dass du sagst, es war eigentlich nur Rauch, es war ein Haschen nach Wind, mir ist nichts geblieben, das Leben ist vorbei und was habe ich davon? Es war alles irgendwie für die Katz. Das ist richtig bitter. Und auch der Prediger, der spricht in den folgenden Kapiteln sehr viele verschiedene Sachen nochmal genauer an. Also er beschreibt diese Sachen, die er aufgezählt hat, beschreibt er teilweise genauer und argumentiert, warum es menschlich gesehen gar keinen Sinn macht, dem nachzulaufen. Er betrachtet das Leben von allen möglichen Seiten, argumentiert auf die verschiedenste Weisen. Dann landet er immer wieder bei diesem Satz. Es ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der kommt immer wieder in dem Buch vor und egal, wie er es dreht und wendet, am Schluss hat man doch irgendwie nichts in der Hand. Ja, die Frage ist ja, wenn alles nichtig ist, wie lebe ich dann ein gutes Leben? Wie lebe ich ein Leben, das es ja wert ist oder erstrebenswert ist, gelebt zu werden? Und mir scheint, dass der Prediger zwei Schlussfolgerungen in seinem Buch hat. Also vielleicht sind es mehr, ich weiß es nicht ganz, aber diese zwei Dinge, die ich jetzt gleich nennen werde, die scheinen mir besonders rauszustechen. Und das erste ist vielleicht ein bisschen überraschend, das zweite kommt für uns wahrscheinlich ein bisschen bekannter vor. Der erste Ratschlag, den der Prediger dann hat, ist, genieße dein Leben. Genieße dein Leben. Da sagt er, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Also er sagt hier, das Gute zu genießen ist eine Gabe Gottes. Und wenn Gott uns etwas Schönes schenkt, dann dürfen wir es genießen und uns daran freuen. Es gibt so vieles Schöne, das Gott uns gibt. Und es sind oft kleine und vergängliche Sachen, aber dennoch sind sie wunderschön. Als meine Eltern ihr Haus verkauft haben, in dem ich 20 Jahre meines Lebens verbracht habe, bin ich nochmal durch die leeren Zimmer gegangen und habe in jedem Zimmer versucht, mich an die Dinge zu erinnern, die passiert sind, wofür ich dankbar bin. Und das Interessante war, es waren selten die ganz großen Ereignisse, die gab es auch, irgendwie eine große Geburtstagsfeier oder so. Aber die Dinge, an die ich mich erinnert habe, die mir besonders kostbar waren, waren die kleinen Dinge. Es waren die kleinen Dinge, die ich damals einfach genießen konnte. Es war dann ein Spieleabend mit Freunden zum Beispiel. Es war dann einfach ein schöner Filmabend. Es war, dass wir gemeinsam auf dem Balkon saßen und die halbe Nacht ein gutes Gespräch geführt haben. Diese Dinge, die ich wirklich genießen konnte. Und man könnte diese Liste mit kleinen und wunderschönen Dingen, die wir genießen dürfen, könnte man ziemlich lang fortführen. Zum Beispiel ein schöner Sonnenuntergang, ein lustiger Spieleabend mit Freunden, leckeres Essen, ein schöner Urlaub, eine Umarmung, ein Spaziergang im Wald, Sommerferien, eine Tasse Kaffee, ein gutes Gespräch, ein gutes Buch, vielleicht mal so richtig ausschlafen, Zeit mit der Familie oder vielleicht nächste Woche einen Kaffee bei Geschwistern in der Gemeinde zu trinken, beim Rate, wer zum Kaffee kommt. Das sind kleine Dinge im Leben, und die wirklich das Leben schön machen. Und wir dürfen das Leben genießen. Wir dürfen uns an diesen Dingen, die uns Gott schenkt, dürfen wir uns freuen. Wenn ihr beim Stehkaffee vielleicht nicht wisst, über was ihr sprechen sollt, fragt einfach mal den anderen, was genießt du besonders im Leben? Und das Schöne ist, als Christen, wir dürfen es nicht einfach nur genießen und sagen, ach, schön, dass ich es habe, sondern wir können auch noch Gott dafür Dank sagen. Weil Gott dafür Dank zu sagen, ist eigentlich nicht eine Pflicht, dass man sagt, ach ja, jetzt hat mir Gott was geschenkt, jetzt muss ich ihm auch Danke sagen. Nein, Gott, die Möglichkeit, Gott zu danken, ist etwas Wunderschönes, es ist ein Vorrecht. Stell dir vor, du glaubst nicht an Gott und du gehst nachts um 3, läufst du auf einen Berg hoch, um oben den Sonnenaufgang zu sehen. Du stehst auf dem Berg und siehst einen wunderschönen, atemberaubenden Sonnenaufgang. Und dann denkst du dir, schön, und du hast keinen, dem du dafür Danke sagen kannst. Es ist ein Produkt des Zufalls. Es hat dir keiner geschenkt, du bist einfach hingegangen und hast es dir angeschaut. Du hast keinem, dem du dafür Danke sagen kannst. Und ich finde diese Vorstellung schlimm. Ich finde die Vorstellung schlimm, wenn ich etwas Schönes im Leben habe, ich einfach nur denke, ja toll, aber ich keinem habe, dem ich dafür Danke sagen kann, der mir das eigentlich geschenkt hat. Und von daher, ja, genieße dein Leben und sag Gott dafür Dank. Wenn du diese Dinge im Leben genießt, sag Gott dafür Dank. Und der Gedankengang vom Prediger ist ungefähr so, dass er sagt, wenn das Leben eh vergänglich ist, dann genieße das, solange du es hast. Also zum Beispiel, wenn du einen schönen Spieleabend mit Freunden hast und du denkst dir, boah, das ist so ein richtig schöner Abend, dann genieße ihn, solange er noch da ist. Eine Stunde später liegst du vielleicht im Bett und der Abend ist wieder vorbei. Aber solange man da zusammensitzt, genieße es. Ich als Jugendlicher habe ich mal eine Zeile in einem Lied gehört, die sich irgendwie in meinen Kopf eingebrannt hat. Dieser Moment ist wie ein Kartenhaus und die Zeit zieht ihre Karten raus. Und das finde ich irgendwie, das hatte mich irgendwie bewegt. Dieses Bild von einem Kartenhaus, was man eigentlich gerne anschaut, wo man sich denkt, so, boah, die haben ein großes Kartenhaus gebaut, das ist gar nicht so leicht. Und die Zeit, die zieht die Karten raus. Wenn 1, 2 oder 3 Karten rausgezogen werden, dann fällt alles in sich zusammen. Und irgendwie, das fand ich so ein gutes Bild dafür, wie vergänglich doch solche Momente oft sind. Von daher, genieße die guten Dinge, die Gott dir in deinem Leben schenkt und sag ihm Dank dafür. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen, und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Ja, und zu dem Vers wollte ich noch sagen, dass klar, wir Menschen, wir können uns versuchen, möglichst schöne Dinge im Leben zu erarbeiten. Wir können einen schönen Urlaub buchen, aber dass wir es wirklich genießen können, das ist eine Gabe Gottes. Du kannst nicht davor sorgen, dass du in dem Urlaub vielleicht krank wirst, dass du den ganzen Urlaub mit Fieber im Bett liegst. Du kannst dir ins teuerste Restaurant gehen, dir das teuerste und beste Essen bestellen, aber wenn du Zahnschmerzen hast, kannst du es nicht mehr genießen. Und es sind so die kleinen Dinge, wenn du mit dem Auto vielleicht zu einem schönen Termin fahren willst und du hast einen Platten, verpasst ihn. Wir Menschen, wir haben oft deutlich weniger in der Hand, als wir denken. Und hier sagt er, wenn Gott das einem Menschen oder wenn ein Mensch es hat, dass er Dinge genießen kann, dann ist es eine Gabe Gottes. Genau. Das zweite ist, lebe gottesfürchtig. Da steht, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Dann sagt er, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Ja, gerade der erste Vers, der drückt aus, ja, alles, was Gott tut, ist für ewig. Und davor zählt er ganz lang auf, dass alles seine Zeit hat. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, was aufbauen hat seine Zeit, was abreißen hat seine Zeit. Und dann sagt er aber, wir Menschen haben Zeiten, um Dinge aufzubauen und wieder abzureißen, aber Gott, alles, was Gott tut, ist für ewig. Da kann man nichts hinzufügen oder wegnehmen. Gott ist die ewige Konstante in deinem Leben. Und deswegen sagt er ja, Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Es ist irgendwie interessant, dass diese Formulierung so drin steht. Ja, wir sollen ihn fürchten, weil er wirklich der Ewige ist. Und wir sind vergänglich. Vergänglich auf dieser Welt. Im zweiten Vers sagt er, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Das ist im Kapitel 12 ganz am Schluss. Also nachdem er 12 Kapitel nachgedacht hat, sagt er, lasst uns die Summe hören. Also jetzt zieht er einen Strich und sagt, so, jetzt schauen wir, was bleibt am Schluss. Was ist am wichtigsten? Und dann sagt er, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Wieso macht es den ganzen Menschen aus? Naja, wenn unser Leben hier auf der Erde von tiefer Vergänglichkeit geprägt ist, wenn das, was wir tun, vergänglich ist, dann zählt ja das, was ewig ist. Es zählt das, was Ewigkeitswert hat. Und deswegen die Dinge, die wir für und mit Gott tun, da, wo wir seine Gebote halten, diese Dinge wird Gott belohnen. Und das ist in der Ewigkeit bleibend. Weil da steht ja geschrieben, Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Ja, der Prediger im Alten Testament hatte vielleicht nicht so eine klare Vorstellung von Rettung, wie wir sie haben. Jesus war noch nicht da und wir haben ein klareres Bild davon, wie wir ja aus diesem Gericht entfliehen können. Man muss sagen, ja, also das Gericht ist eigentlich doppelt. Also die Leute, die mit Jesus, mit Gott noch nicht Frieden geschlossen haben, die Leute, die keine Vergebung von Gott bekommen haben, ja, die müssen sich im Gericht vor Gott verantworten, für jede böse Tat. Und die Bibel ist ganz klar, dass die guten Taten niemals die bösen aufwiegen können. Aber als Christen kommen wir auch in ein Gericht oder in eine Beurteilung, aber da geht es darum, dass Gott uns für das Gute in unserem Leben belohnt. Deswegen meinte ich, wenn wir uns an seine Gebote halten, wenn wir das tun, was Gott will, wird er uns dafür belohnen. Da ist sein Wort auch ganz klar. Und das ist so schön, dass ich weiß, ja, Gott wird mich nicht mehr für meine Sünden verurteilen, sondern Gott wird mein Leben daran beurteilen, was gut gelaufen ist. Und das finde ich wahnsinnig motivierend. Und wenn ich die Frage hier stelle, wie lebe ich ein gutes Leben? Natürlich ist es, dadurch, dass das Leben vergänglich ist, ist es schön, es zu genießen. Aber letzten Endes zählt auf dieser Welt doch das Ewige. Ja, das Ewige zählt, weil das, was wir Menschen tun, ist zutiefst vergänglich. Das Auto, mit dem du vielleicht heimfährst, ist irgendwann kaputt. Wenn ich mein Auto so anschaue, dann ist es ziemlich schnell bald kaputt. Aber trotzdem, auch wenn du einen Neuwagen hast, auch der wird irgendwann auf dem Schrott landen. Der Teller, in dem du deine Suppe heute isst, landet irgendwann im Müll. Das mühevoll gekochte Essen sind 20 Minuten aufgegessen. Dann bleiben die schmutzigen Teller, aber auch die schmutzigen Teller, wie gesagt, werden vergehen. Und egal, was wir tun, wenn man ein schönes Haus baut, es ist vergänglich. Und so können wir im Leben alles Mögliche versuchen. Vielleicht sagst du auch in deinem Leben, wie der Prediger am Anfang gesagt hat, ich habe dies versucht, ich habe jenes versucht, Spaß, Karriere, Sex, Alkohol, Musik, ich habe alles versucht. Und auch du, ja, muss zum Schluss kommen, alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Und von daher, sind so zwei Kernaspekte, die im Buch des Predigers vorkommen und die wollte ich euch heute mitgeben. Und ich denke, wenn man diese Perspektive hat, dann kann man wirklich ein Leben leben, was Gewicht hat, was gut ist, was schön ist, was man genießen kann, aber was gleichzeitig sehr sinnvoll und schön ist. Von daher, genieße dein Leben. Sag Gott dafür Dank. und lebe gottesfürchtig in dem Wissen, dass Gott einmal auch über dein Leben ein Urteil sprechen wird. Ich wünsche uns allen, dass wir unser Leben so verbringen, dass wir als Christen ja in der frohen Zuversicht leben, dass ich nicht ins Gericht komme, wo ich verurteilt werde, sondern dass ich weiß, ich lebe mein Leben mit und für Gott, ich genieße das, was er mir schenkt und gestalte mein Leben so, wie es Gott gefällt. Und dann kann man wirklich sagen, man lebt ein gutes Leben. Auch wenn es nicht immer leicht ist, wenn das Leben dennoch viele Herausforderungen bringt, letztendlich ist doch Gott das, was uns wirklich bleibt. Amen.